und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und in dieser Episode begrüßen wir eine echte Legende der deutschen Musikszene, Marianne Rosenberg. Sie feiert 70 Jahre Leben und 55 Jahre auf der Bühne. Und sie nimmt uns mit auf eine Reise durch ihre beeindruckende Karriere. Sie erzählt von ihren Anfängen, besonderen Momenten, aktuellen Projekten und von ihrer bevorstehenden Tour. Natürlich hat sie auch jede Menge Musik im Gepäck, darunter George Benson, Coldplay, Cher, aber auch ihr Jubiläumsalbum Bunter Planet. Beim Wein liebt sie kräftige Rote, besonders aus Frankreich, aber wir schauen mal, ob wir sie für ein paar andere Tropfen auch begeistern können. Eine Folge voller Musik, Erinnerungen und Lebensweisheiten. Aufgenommen im stilvollen Weinraum des Grill Royal in Hamburg. Freut euch auf Marianne Rosenberg, eine sehr, sehr lebendige Legende. Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und jetzt ist sie hier, vor uns, vor mir, live. Vor Christoph und mir, Marianne Rosenberg.
Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Ja.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Wir freuen uns so sehr, dass du da bist.
Schön.
Zu unserem kleinen Plausch am Nachmittag bei Wein, Käse und guter Musik.
Na, mal sehen, was dabei rauskommt.
Ja,
es ist noch nicht so lange her, dass ich gefrühstückt habe.
Wir verkosten ja auch nur den Wein. Wir machen uns ja nicht die Humpen voll. Und wir haben heute 5 unterschiedliche Weine für dich ausgewählt.
Ja, aber ich muss nicht raten, was es ist, oder?
Kannst du, wenn du willst.
Weil so spezialisiert bin ich jetzt nicht. Erraten würde ich das nicht.
Wir können ja Christoph ein bisschen bitten, uns so kleine Aufgaben zu stellen. Ich mache da gerne mit. Christoph ist heute da und nicht Jonas. Er vertritt Jonas. Christoph ist hier der Resident Sommelier im Grill Royal in Hamburg. Und wir freuen uns ganz doll, dass er eingesprungen ist.
Ja, moin.
Und wir freuen uns sehr, dass du das machst heute und uns durch die Weine führst. Ich habe mir das nämlich wirklich nicht zugetraut. Ich trinke gerne Wein, ich bin aber da echt Amateur und bin auch nicht in der Lage, da irgendwelche Lagen rauszuschmecken oder Jahrgänge.
Ja, das ist doch wunderbar, weil ich bin da genauso unbeholfen und weiß es nicht, aber ich habe Geschmack. Das heißt, ich kann also, wenn man mich mitnimmt und verkostet einen Wein und ich sage, der ist gut, dann kann man darauf wetten, dass der wirklich gut und exzellent ist. Also ich kann das nur geschmacksmäßig. Ich kann es aber nicht benennen. Ich versuche mir dann immer die Namen, die Hinweise, die Traube zu merken. Aber darin bin ich nicht besonders gut. Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel, ich habe einen Lieblingswein, der kommt von Sardinien, der heißt Cananao.
Ja.
Und der hat eben, was die wenigsten wissen, als Traube Grenache. Und da kann ich sagen, dass das was ist, was mich fasziniert, was mir sehr, sehr gut schmeckt. Und ja, der Cuvée aus Grenache und Syrah zum Beispiel, das ist einfach ja, das Tollste. Ja. So, das liebe ich.
Und mal da habe ich mir jetzt, ob wir sowas dabei haben.
Da habe ich mir jetzt, das habe ich mir gemerkt, aber sonst darüber hinaus bin ich ziemlich blind, aber mein Geschmack ist nicht blind.
Ja, das ist gut. Also man kann dir ja schon folgen. Also bist du denn auch diejenige, die die Weinauswahl macht im Restaurant?
Ja, dann gucke ich mir auch das Etikett an, dann höre ich mir auch an, wo es herkommt, die Traube und so weiter und so weiter, und dann rutscht es weg, und wenn ich dann das nächste Mal wieder im Restaurant bin mit der gleichen Person, dann sage ich, kannst du dich noch erinnern, was wir für einen Wein getrunken haben, dann und dann und dann? Ja. Und dann sagt der oder diejenige meistens ja, und dann sage ich, bitte bestell diesen.
Ja, super. Wollen wir ihm mal die Chance geben jetzt, uns den ersten Wein so ein bisschen näher zu bringen?
Ja.
Christoph, bitte, dein Part.
Ja, da bin ich nämlich auch gerade gespannt, weil wir haben so einen kleinen schönen Anta-Garnacha Tintorera, das ist eine kleine Mutation. Wir haben jetzt erstmal hier im Glas einen Spanier aus Bierzo. Mhm. Das ist eine kleine Appellation, sage ich jetzt mal, in der Nähe von Galicien, Norden Spanien, bisschen mehr im Inland. Wir haben diverse Bodenverhältnisse, viel Quarzit, viel Sandboden. Granit ist auch damit bei, und ich finde, das prägt den Wein nämlich auch gerade. Er hat so diesen schönen warmen Ausdruck an diesen Gestein, ein bisschen rotbeerig, Hagebutte schwingt auf jeden Fall mit, die Veilchen, dezenter Schwarzsee, und was ich richtig toll an dem Wein finde, richtig toller Grip am Gaumen. Man merkt, die Tannine sind da, sind ein bisschen kernig, führt den Wein aber, finde ich, richtig schön durch den Gaumen.
Also, riechen tut er sehr gut, und geschmacklich kann ich sagen, ist er mir ein Stück weit zu dunkel.
Ja?
Ja.
Das ist dir zu dunkel?
Ja, zu dunkel und ein Stück weit zu viel Körper hat er gar nicht. Aber er ist irgendwie zu dunkel, zu holzig, empfinde ich ihn.
Also dieser Grip, von dem du gesprochen hast, der ist ziemlich ausgeprägt, finde ich auch. Mhm. Und ich habe so eine Note da noch drin, ich weiß nicht, ob du die eben genannt hast. Ich habe da noch so was Lakritziges drin.
Ja, bin ich bei dir.
Und das muss man mögen.
Da ist eben irgendwas Dunkles so. Also ich denke wirklich so an dunkle Hölzer dabei.
Ja. Süßholz, Lakritz.
Ja. Süßholz, Lakritz, dunkles Gestein. Ein bisschen Pfeffer damit.
So ein bisschen. Ich finde den aber gut. Also will mich da gar nicht von weit entfernen. Aber ich weiß nicht, wäre das einer, den würdest du jetzt trinken? Oder würdest du sagen, nee, bringen Sie mal den nächsten?
Also ich würde den auf jeden Fall trinken, aber nicht um diese Uhrzeit. Also,
okay.
Den würde ich wirklich später trinken, weil wenn ich den um diese Uhrzeit ein, zwei Gläser, kann ich mir gleich schlafen legen.
Wir haben ja noch ein bisschen was vor.
Ja, genau.
Also dann freuen wir uns auf den nächsten. Wir geben uns ein bisschen Pause, zwischendurch immer ein Glas Wasser. Ne? Christoph, ich habe mal gelernt, du musst immer mindestens so viel Wasser trinken, wie du an Wein trinkst. Oder eigentlich das Doppelte sogar, ne?
Ja, bestenfalls ja. Wenn du nicht am nächsten Tag leiden möchtest, ist das genau der Ansatz, den man folgen sollte.
Okay, dann machen wir das mal.
Okay, das machen wir.
Das machen wir. Du gehst da schon ein bisschen, also auch wenn du sagst, ich lasse mich da vom Geschmack leiten und ich habe Geschmack, du gehst da aber schon ein bisschen analytisch ran, finde ich.
Ja, aber nur über meinen Geschmack. Und das ist was ganz, also wie soll ich sagen, intuitives. Ich gehe da nicht intellektuell ran.
Nee. Und gehst du bei Musik, wenn du Musik hörst, auch so daran? Sezierst du dann Musik eigentlich?
Nein, ich gehe zuerst über das Gefühl ran.
Ja?
Weil das ist ja auch, was Musik tun soll. Auf der Haut und im Herzen. Und wenn sie da nichts tut, dann braucht man sie eigentlich nicht machen, finde ich. Also du kennst doch auch dieses Gefühl.
Ja, natürlich. Aber so ausgesprochen ist das jetzt.
Gänsehaut macht zum Beispiel.
Bei mir dauert es manchmal ein bisschen länger, bis es wirkt. Also ich musste das eben nochmal verdauen, was du gesagt hast. Mhm. Und mit der Musik ist es auch so. Manchmal brauche ich auch ein bisschen länger. Es gibt auch so Songs, wo ich denke, die brauchen, bis die wirklich bei mir ankommen. Aber sie haben schon was, deshalb höre ich sie auch wieder, aber dann haben die eine immer weiter sich ausbreitende Intensität.
Ja, aber das ist ja eigentlich was ganz Großartiges, wenn Musik wächst, so ein Song. Ne? Das gibt es auch in der seichten Musik, zum Beispiel jetzt ein Song von mir, Marleen, ne?
Ja.
Der ein halbes Jahr brauchte, bis der sich so richtig hochgespult hat und dann wirklich in den Charts war. Und dadurch, dass der so diese in dieser amerikanischen Philly-Ära gemacht war. Und mein Producer und ich, wir das eben liebten damals. Dadurch war das auch so ein bisschen Fremdkörper für, sage ich jetzt mal so, den deutschen Schlagermarkt, ja? Und sowas wie die ZDF-Hitparade. Das heißt, wenn so der Basslauf von Marleen angefangen hat, mit diesem, ja, sehr amerikanischen, ausgeruhten Bass. Dann kam das Hitparadenpublikum aus dem Takt, weil die getrimmt waren durch den deutschen Schlager auf Marsch. Ja, diese Klatscherei, das irgendwie ist bei deutschem Schlager, ist Marsch, Marschmusik. So. Und da dachte ich dann damals dann schon irgendwie so, naja, es ist jetzt dieser Song durchgefallen oder so. Aber mitnichten, also nach und nach wurde der immer wieder im Funk gespielt, sodass die Leute Zeit hatten, dass dieser Song wächst und ihnen das vertrauter wird. Und dann war es ein richtig großer Hit.
Hat man damals noch nicht gesagt, aber heute sagt man ein echter Grower, ne?
So. Ja, heute gibt es ja keine Zeit mehr zum Growen.
Das halbe Jahr gibt es ja heute gar nicht mehr.
Wenn es dann nicht gleich zuckt irgendwie, ne?
Zack, zack,
und dann ist der Kopf
weiter,
weg und dann kommt der nächste Interpret. Das ist leider so, darum kann man ja manchmal glücklich sein, wenn man zu früh geboren ist, ne?
Wir haben gerade was von dir gehört. Ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ach so, nö.
Nö.
Das erübrigt sich auch, oder? Das spricht für sich. Das ist doch irgendwie im Grunde genommen, irgendwie könnte man das als Einbürgerungssong nehmen, oder? Irgendwie, welchen deutschen Song kennst du, singe ihn.
Stimmt.
Er gehört zu mir.
Stimmt. Ja, ja. Aber da muss man eher fragen, welche Version hätten Sie gern?
Ja, das stimmt, weil wir haben ja immer wieder verschiedene Versionen gemacht und wir hören ja ihr am Ende unseres Podcasts hören wir noch eine ganz außergewöhnliche Version. Das weiß ich schon, das hast du mir erzählt. Aber was das genau ist, verraten wir noch nicht. Da reden wir dann drüber.
Machen wir nachher. Alles klar. Ich wollte gerade mal, weil du sagtest, Marleen, das war ja Mitte der 70er, 76 glaube ich war das, oder 75?
Ein bisschen später, glaube ich, 77.
77, ah, guck mal, da liege ich daneben. Da warst du ja schon lange dabei. Das ist
da war ich dann genau 7 Jahre dabei.
7 Jahre? Ja. Man darf das ja sagen, ne? Also 1970 hast du deine erste Plattenveröffentlichung gemacht.
Ja, diesen Song Mr. Paul McCartney,
55 Jahre ist das her. Ist das ein Applaus wert oder sagt man, darüber muss man gar nicht klatschen? Das ist
geworfene Rosen wert.
Ja, bitte.
Weil es ist schon, also es ist großartig. Wenn mir das einer gesagt hätte, zum Beispiel 1977, du wirst 55 Jahre auf der Bühne stehen, den hätte ich einen Vogel gezeigt.
Es gibt ja auch nicht so viele Beispiele dafür.
Udo Jürgens zum Beispiel, oder Roland Kaiser oder Howard Carpendale. Na, jetzt haben wir immer mehr Beispiele.
Na gut,
Mary Rose.
Ja, aber trotzdem, es sind ja wie viele waren da unterwegs in dem Zirkus?
Ja, doch, es sind viele untergegangen.
Es sind viele
untergegangen. Aber zu allen Zeiten dann.
Ja.
In den 80ern auch. Die Deutsche Welle hat auch nicht gehalten, was sie versprach. Viele sind wieder weggespült worden. So ist das einfach. Ja.
Wenn wir jetzt mal nach 1970 gehen.
Ja.
Deine ersten Auftritte. Ich glaube, davor hattest du sogar auch schon Auftritte, ne? Also vor deiner ersten Plattenveröffentlichung warst du auch schon mal auf Bühnen aktiv.
Nee, nur so Nachwuchswettbewerbe und familiär auf Geburtstagen und Hochzeiten und so.
Übt ja auch schon mal.
Das hat so ein bisschen, ja, aber ist nicht vergleichbar dann mit einem großen Publikum und Orchester, wo ich dann 1970 stand, die Goldene Europa bekam damals. Vom Saarländischen Rundfunk gab es so einen.
War das eigentlich noch Kinderarbeit zu der Zeit?
Ja, die haben mich älter gemacht, die Plattenfirma.
Ja?
2 Jahre, ja.
Jetzt darf man sagen,
Tag,
ne?
Ja,
guck mal, Plattenboy Lars lacht.
Ich war 14 und war dann 16. Also, weil sonst hätte ich nicht ins Fernsehen gedurft und auch die abendlichen Auftritte nicht. Das galt als Kinderarbeit. Also heute denkt man darüber gar nicht mehr nach, oder?
Nee.
14-Jährige.
Weißt du noch, was der ausschlaggebende Punkt war, dass es dazu kam, dass du gesagt hast, ich will auf die Bühne, ich gehöre dahin und ich möchte das machen?
Ja, ich glaube, es war dieser Grand Prix de la Chanson.
Ja?
Ich habe den im Fernsehen gesehen, irgendwann in den 60er Jahren und war da so fasziniert davon, dass ich dann gleich am nächsten Tag diese Szenerie nachgespielt habe, Also alle möglichen mussten was vortragen und was singen. Und ich hatte aber nur diese eine Spielfigur und ich habe natürlich immer gewonnen. Das war im Leben dann anders. Und ich, aber so war es, dass ich auf die Bühne wollte, dass ich dachte irgendwie, die Mitte einer Bühne sei mein Platz im Leben.
Man muss da natürlich ein bisschen was können. Das konntest du. Warst du da überzeugt schon von dir? Hast du dann gesagt?
Ja, also das kann ich eigentlich nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich überzeugt von mir bin oder dieses Selbstbewusstsein hätte, mich da hinzustellen, sondern diese Stimme, die aus mir kam, hat mich da zwangsläufig hingeführt.
Und alle
ich
haben
musste
gesagt,
singen und
diese
musste
Stimme,
alles
die
so nachsingen, Katharina Valente, Conny Francis, ne, da habe ich irgendwie in dieser Musicbox, die damals noch ein Möbelstück war, ne, so mit, konnte irgendwie 10 Singles stapeln.
Genau, die, da brauchte man ein paar Leute, um die wegzukriegen.
Genau, und da habe ich dann immer mitgesungen, ne? Das war so, konnte man die Türen aufschieben. Die Tür habe ich dann so bis zum Hals zugeschoben, weil dann entstand eine Resonanz. Und ich konnte mich dann an diese jeweilige Stimme, an der ich mich geübt habe, so ganz nah irgendwie immer mehr herantasten. Dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Eigentlich jede Sängerin, die ich wieder neu entdeckt habe, für mich habe ich ausprobiert, oh, was hat die da gemacht irgendwie? Das war so ein Überschlag und oh, wie stark ist hier das Vibrato? Und dann habe ich immer versucht, kriege ich das auch hin? Und solange ich das auch erzeugen konnte, war ich ganz glücklich und zufrieden. Ich würde sagen, ich war überhaupt nicht selbstbewusst. Ich war völlig introvertiert. Ich habe eine gewisse Zeit nur Ja oder Nein sagen können. Aber
das
ich
ist,
war verliebt
aber
in diese Stimme. Ich war verliebt in diese Stimme,
ach, das ist ja
die in mir wohnte, für die ich gar nichts kann und nichts getan habe.
Das heißt, du hast auch keinen Gesangsunterricht genommen damals zu der
Zeit? Später
Zeitpunkt?
Dann.
Später jetzt, ja.
Ja. Da gab es ja noch Plattenfirmen, die haben die Leute noch geschult und mit ihnen noch was unternommen. Und die haben mich dann zu einem ungarischen Professor geschickt. Der war selbst Tenor und stand auf der Bühne. Ja, und der hat mir dann, brachte mir dann bei, wie ich die Stimme lenken kann, also Handwerkzeug. Aber wenn du dieses Timbre nicht hast und dass etwas aus dir kommt, was heraus will, was irgendwie der Welt und den Menschen Hallo sagen will, dann kannst du noch so sehr arbeiten, du kannst eine Vocal-Akrobatik machen. Mhm. Da sind wir bei diesem Thema. Wenn es nichts tut auf der Haut und im Herzen, ist es verlorene Musik.
Das hat es aber getan bei dir. Bis heute und trotz der, muss man ja sagen, vielen Veränderungen, die du, weil du hast dich ja auch dann auch mal neu erfunden oder sagen wir mal, oder neue Genres für dich entdeckt und gesagt, also jetzt ist wahrscheinlich mal eine andere Zeit, jetzt mache ich mal was anderes. Große Ausflüge in den Jazz.
Die kamen sehr viel später, aber 80er Jahre war ja ein richtiger Bruch. Ich war aber involviert in Plattenverträge, in laufende Plattenverträge, aus denen kommt man, wenn man erfolgreich ist, nicht so leicht heraus. Mhm. Weil natürlich wollen alle, die daran beteiligt sind, dass das weiterläuft. Das ist eben der Kapitalismus und die Industrie, die ja kein Wohlfahrtsunternehmen ist. Mhm. Ne? Und dann habe ich gemerkt, wenn ich was verändern wollte, ich wollte dann andere Texte haben.
Ja.
Ich wollte ja nicht immer die sein, die irgendwie da irgendein Mann hinterherhechelt und ihn sowieso nicht kriegt, so wie in den Songs. Mhm. Und diese Songs haben ja damals so irgendwie 35-jährige Männer geschrieben. Das muss man sich mal reinziehen.
Und die, was die erfüllen dann für immer nur ein Klischee, ja. Mhm.
Ja, genau. Aber die haben ja offensichtlich mit ihren Geschichten die Menschen getroffen. Das ist ja auch was, worüber wir uns vielleicht mal Gedanken machen sollten.
Ja,
dass
das stimmt.
Die in so ein junges Mädel hinein projiziert haben und das für andere Menschen als Wahrheit herauskam. Ist in jedem Fall sehr interessant.
Ja.
Und ich wurde dann immer älter und wollte dann natürlich andere Themen haben, andere Musik haben. Ich wollte sehen, wie machen andere Leute Musik? Wie ist es, wenn man selbst was erfindet und schreibt? Naja, das wollten jetzt natürlich nicht die Composer und Produzenten
die
und so
weiter. Die wollten alle auf Nummer sicher
die
gehen.
Die wollten alle alles selber machen. Und Ja. Das ist ja klar. Alle Rechte daran haben und die wollten die Autoren sein. Und da rauszukommen war ein langer Weg. Wollen wir mal eine Pause machen, was trinken?
Weil wir waren gerade in den 80ern, da haben wir auch Musik oder hast du Musik ausgewählt?
Ja, was habe ich da ausgewählt?
Ich habe hier liegen, Alphaville, Forever Young, ja, aber...
Marian Gold.
War übrigens auch hier schon zu Gast.
Marian Gold habe ich in den 80er Jahren getroffen, in der Zeit, wo ich andere Musiker besuchen wollte, sehen wollte, wie die arbeiten und so. Und wir haben dann öfter im Einstein in Berlin gesessen und haben uns ausgetauscht über das Business und so. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, ein sehr guter Typ. Und der Song... Hammer-Song, aber dazu willst du jetzt noch was sagen, oder?
Dazu wollte ich noch was sagen, genau. Also wir kennen ja die Originalversion, die wir auch lieben und die ja auch immer wieder an die Spitze kommt, weil irgendjemand entdeckt sie wieder, ob jetzt TikTok oder für irgendeinen Film oder wie auch immer. Aber jetzt haben wir eine Version von David Guetta und Ava Max. Und das hören wir uns jetzt mal an. Forever Young im aktuellen Remix. Wake-up-Call, nicht?
Oh, jetzt kennen die nächsten Generationen das auch.
Ja, aber das ist doch toll.
Ich mein, denen wäre vielleicht dieser Song entgangen, weil der ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Ja,
40 Jahre. Und ich meine, deine Songs, wie geht das, dass die immer noch wieder ein neues Publikum finden? Was ist da die Magie dahinter?
Vererbung. Ich denke mir das so, dass in den Familien... irgendwie Mutter, Vater, irgendwie, die finden das toll, die spielen das, die Kinder wachsen damit auf. Dann gibt es auch irgendwann wieder eine andere Version von mir. Wir haben ja oftmals diese Songs dann, gerade die großen Klassiker, immer wieder neu aufgenommen. Und so erreicht es dann die nächsten Generationen. Mhm. Also, weil ich kann sagen, so von 7 bis 70 ist da alles dabei. Ja,
genau, dann heißt es, wir vererben unser Familienbesteck und natürlich auch unsere Musikvorlieben, das ist ja ganz klar. Irgendwie epigenetisch ist das ja bedingt wahrscheinlich.
Ich dachte, es könnte so sein.
Ja, es überträgt sich irgendwann auf dich, ja. Das muss doch unfassbar glücklich machen.
Oder also man muss jetzt es erstmal mitkriegen, ne? Ja. Als ich das dann mitkriegte... das ist was ganz Wunderbares, weil in den 80er Jahren, darüber sprachen wir ja vorhin, war ja dieser Break, weil ich wusste gar nicht, ob ich jemals wieder in dieses Musikbusiness einsteige. Mhm. Ich habe dann eben die verrücktesten Sachen gemacht, die ich bis dahin alle irgendwie aufgeschoben hatte. Und war dann in der Berliner Subkultur unterwegs, kann man sagen. Auch so mit Marianne Enzensberger, Rio Reiser, Annette Humpe, Ulla Meinecke.
Extra breit habe ich gesehen.
Genau. Ja. Und ich wollte sagen, dass ich eigentlich eine Abkehr von der eigenen Musik hatte.
Ja.
Und dann zurückkam in den 90ern und das Publikum diese ganze Musik aufgehoben hatte. Ich habe die losgelassen. Ich wollte was anderes sein. Ja. Ich konnte mich darin nicht mehr erkennen. Ich bin erwachsen geworden, ich wollte selbst Musik schreiben und als ich in den 90ern dann Uns verbrennt die Nacht veröffentlicht habe, war auf diesem Album dann, waren auch Songs von Rio Reiser, von Marianne Enzensberger, die Leute, die ich alle in den 80er Jahren besucht hatte, kennengelernt hatte. Und dann war ich wieder mittendrin und habe dann eben gesehen, dass das Publikum diese Songs aufgehoben hatte. Mhm. Und dann gab es auch davon nochmal neue Versionen, weil so wie Mick Jagger nicht ohne Satisfaction auf die Bühne gehen kann,
klar,
kann ich mir das erst recht nicht erlauben, ohne die großen Klassiker
rauszugehen. Hast du dich dann damit dann mit den Songs, mit denen du so erfolgreich geworden bist, arrangiert oder hast du gesagt, sie sind ein Teil von mir?
Ich habe die Qualität erkannt, die Komposition, wie die das gemacht haben, diese Arrangement, diese 40-Mann-Orchester, diese Streicher live im Studio aufgenommen, die dirigiert wurden. Wo gab es sowas in Deutschland?
Das
war schon der Wahnsinn. Also konnte man sagen, das Publikum, ohne dass es genau weiß, wie die Machart war oder wie es gemacht wurde, dass die eine Qualität erkannt haben, die gar nicht üblich war damals.
Es ist ja so, du bist die erfolgreichste deutschsprachige Künstlerin der 70er Jahre. Ich würde sagen, ich gebe noch mal einen Wein aus darauf.
Ach so, ja.
Oder ich frage mal Christoph, ob der noch einen für uns hat.
Aber sowas von.
Ja, ich meine, du kennst doch auch die Musik von Marianne.
Ich muss zugeben, ich verstehe deutlich mehr von Wein als von Musik. Bei Schlager ist meine Kenntnis dann noch mal weiter reduziert. Aber man muss sagen, die Frau hat natürlich die Musik und die Musikkultur in Deutschland einfach geprägt. Das weiß sogar ich.
Dankeschön.
Dann erzähl uns doch mal, was wir jetzt hier Schönes haben.
Ja, sehr, sehr gerne, weil das ist tatsächlich einer meiner persönlichen Lieblinge, also auf jeden Fall von der Rebsorte. Wir wandern jetzt einmal ins Piemont nach Italien, ins Gebiet des Barolos zum König Nebbiolo. Einfach wundervoll. Weira macht es halt immer noch super schön. Die vinifizieren den Nebbiolo, den Barolo noch in dem großen Holzfass. Liebe ich einfach persönlich, weil du maskierst einfach nicht den Charakter des Nebbiolos und der braucht das einfach. Der hat so viel eigenständigen Charakter. Wir sind hier sehr, sehr ätherisch, ein bisschen Minz unterlegt. Schöne Granatapfel, der da mitschwingt, Sauerkirsche und halt ein Tanningerüst, das sich wie Puderzucker einfach auf den Gaumen legt. Und das mit einer straffen Säure, die das durchzieht und durch den Gaumen.
Musik auf der Haut, Puderzucker auf dem Gaumen. Das ist der Titel für den Podcast. Genau.
Also ich hoffe, der gefällt euch genauso wie mir. Also oder ansatzweise.
Riechen wir mal. Das Fass, finde ich, riecht man.
Schon deutlich samtiger als der Spanier gerade, oder?
Und den Körper merkt man auch.
Also der Kollege, den du gerade vertrittst, der würde sagen, das ist ein ganz bockstarker Wein.
Aber da ist irgendwas in, sage ich mal, im Abgang.
Na?
Wie Anis oder so.
Ja, minzig, auf jeden Fall. Eine leichte, ein schöne minzig. Gewürzpalette hast du auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, hier so ein bisschen minzig unterlegt, ja, dieses ätherische, das da mitschwingt, balsamisch bisschen auf dem Gaumen.
Darf man das eigentlich so sagen? Ich finde ihn einfach nur super. Also,
ja, natürlich.
Man kann sich auch mal kurz fassen. Ne? So, ich finde so bei lecker, der Wein schmeckt lecker, das ist so ein sehr, sehr breites Spektrum, ja, wo man lecker sagt, so naja. Also was sagen wir jetzt abschließend zu diesem Wein?
Ja, wir sagen, dass es ein Wein ist, der durchaus ein ziemliches Bing machen kann, dass wir warten, bis die Sonne untergegangen ist und dann die Flasche trinken.
Nehmen wir ihn auf die Liste oder sagst du?
Wir würden erst mal gucken, was es sonst noch gibt.
Streck dich an, Christoph.
Das bricht mir das Herz.
Was es sonst noch so gibt, wollen wir noch mal Musik hören?
Ja, sehr gerne. Ja? Was hatte ich denn noch ausgesucht?
Eine Künstlerin, die wir eben schon genannt haben.
Ah, Ava Max.
Ja.
Genau. Ja, die ist toll. Also die ist, hat Esprit und Pfeffer. Eine wunderbare Musikerin und Frau.
Und wir hören heute Sweet But Psycho.
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for second. With your play, you just can't help it. Oh, with your hands. Oh,
Bist du, was neue Musik angeht, ganz umtriebig? Hörst du ganz viel neue Musik oder wie läuft das bei dir?
Also es ist sehr unterschiedlich. Wenn ich neue Musik so im Pop-Bereich höre, arbeite ich leider sofort. Dann höre ich sofort, wie läuft da der Bass, was haben die denn für Schlagzeugelemente, oh, die haben aber schöne Sounds da und so und so und so. Dann fange ich sofort an zu arbeiten. Und deswegen, so bei Autofahrten zum Beispiel, höre ich Klassik viel, weil da kann ich richtig so, ne, die Landschaft wahrnehmen und ich merke, dass es dem Körper wahnsinnig gut tut, Klassik zu hören. Und und analytisch hört man nicht so gerne, aber es gibt dann so Phasen, wo ich dann ganz viel neue Musik höre und zwar meistens so ein halbes Jahr vor meiner Produktion, weil ich es dann wichtig finde, dass die Sounds up to date sind. Nicht unbedingt, dass man jetzt die gleichen hat, sondern dass die zeitgemäß sind. Das ist mir ganz wichtig, im Jetzt zu sein, weil wenn ich jetzt Musik mache, mache ich die jetzt, dann mache ich es nicht, wie ich es jetzt vor 2 oder 5 oder 10 Jahren gemacht habe.
Aber ich habe so das Gefühl, dass man ja aber auch aktuell sehr, sehr viele unterschiedliche Stile fahren kann, oder? Also das ist ja mehr denn je so viele Richtungen gibt, die du bedienen kannst und die auch modern klingen können als früher.
Heutzutage? Ja, die Palette also und die Möglichkeiten sind halt sehr, sehr groß geworden. Auch dadurch, dass es weniger Plattenfirmen, ich glaube es gibt nur noch 3 richtig große Plattenfirmen und ansonsten irgendwie kleinere Independent und viele Musiker machen ja sogar ihre Musik selbst und stellen sie selbst ins Netz oder suchen sich irgendwelche Labels oder einen Vertrieb und durch diese Form der Unabhängigkeit wächst natürlich der Spielraum in der Kunst, weil, sagte ich ja vorhin schon mal, Plattenfirmen sind keine Sozialunternehmen, sondern die müssen gewinnbringend arbeiten, die investieren und wollen nach Möglichkeit nicht nur dieses Geld herausbekommen, sondern richtig Gewinn machen. Und das bedeutet, sie müssen sich ausrichten nach dem sogenannten Publikumsgeschmack und damit engt sich dann die Freiheit und die Palette der Kunst total ein.
Ja, da wird so ein Filter drauf gelegt, ne? Kein Diktat und kein Filter.
Ja, das ist jetzt so, wenn man das jetzt so auf den deutschen Markt und deutschsprachigen Markt bezieht, da klingt dann irgendwie alles gleich. Das ist dann irgendwie sehr inzuchtmäßig. Also etwas, was ich nicht gern mag. Und da ist auch wenig Entwicklung drin, weil die Industrie wenig Entwicklung zulässt. Gerade wenn etwas mal erfolgreich war, dann soll es immer wieder in gleicher Form hergestellt werden. Und für die Kultur und die Kunst ist das natürlich ein Armutszeugnis.
Ja, so lange wie möglich replizieren, dass es immer wieder erfolgreich ist, aber nichts Neues generieren. Ja. Würdest du heute nochmal anfangen müssen, dürfen?
Wenn du du meinst von vorn Musik zu machen? Ja, aber dann würde ich, also glaube ich nicht, dass ich dann nochmal selber auf die Bühne klettern würde, weil das ist schon eine große Herausforderung, was ich früher so mit links dahingestellt habe, dafür muss ich heute hart arbeiten. Also es ist ja oft die eigene Messlatte, an die man dann das, was man macht, legt. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass stimmlich war das dann natürlich vor einigen Jahrzehnten sehr viel leichter. Da habe ich das einfach so herausgekräht, weil es da war. Und heute muss ich daran richtig trainieren und arbeiten, um das in gleicher Höhe oder Qualität so hinzubekommen.
Ja, machst du da was? Trainierst du regelmäßig?
Also regelmäßig nicht, sondern dann, wenn ich weiß, jetzt steht eine Tour an oder jetzt sind Aufnahmen. Bei Aufnahmen brauche ich nicht trainieren, weil dann singe ich täglich und wenn ich täglich singe, ist die Stimme warm und eingesungen. Und was ich nicht mache, sind so Übungen, die man beigebracht kriegt im Gesangsunterricht. Das finde ich,
die
ist
sich immer so ganz ulkig anhören dann, ne?
Das ist für mich irgendwie so ein abtörnendes Zeug. Das geht nicht. Ich nehme dann lieber irgendwie einen Song, der mir super gut gefällt. Der muss nicht von mir sein. Meistens irgendein Jazzstück so von Nat King Cole oder so, was ich so liebe, wo ich die Stimme reinschmeißen kann. Und das ist die Form, wie ich trainiere, mit Liedern, die ich nie gesungen habe persönlich, die mir aber einfach so gefallen oder ja mich mal so berührt haben. Und damit mache ich dann die Stimme warm und ich gebe ihr diese Liebe, die ich brauche, zum Singen. Ich kann das nicht einfach technisch und mit Kälte. Ich brauche Wärme und brauche im Kopf diese Idee der Uraufführung, als würde ich es zum ersten Mal machen, wie in der Liebe quasi.
Wow. Da muss man sich aber dann auch schon drauf konzentrieren. Da musst du das ja richtig drauf fokussieren, nicht? Ja. Dass du
da
in diese Stimmung kommst.
Da darf ich nicht gestört
werden. Nee? Hast du da so Rituale dann?
Naja, also bevor ich jetzt auf die Bühne gehe oder so, da darf ich nicht gestört werden. Da bin ich so mit mir und mache genau diese Art des Warmmachens.
Ja, und wie lange darf man dich da nicht stören?
Naja, mindestens eine halbe Stunde. Okay. Aber meistens klappt es nicht. Irgendjemand sagt, du musst raus und die Leute johlen schon und so. Du bist schon wieder zu spät. Und dann gehe ich, ja. In früheren Jahren ging ich dann auf die Bühne. Und dann war ich natürlich entsprechend so. Ich habe ja immer auch mir überlegt, wie sieht eigentlich die Frau aus, wenn ich ein Album fertig hatte, die diese Musik gemacht hat. Und dazu kamen dann ja Kostüme und Schminke und so. Und dann habe ich mich so an diese Figur herangearbeitet, von der ich so glaubte, ja, so sieht die aus, die die Musik gemacht hat. Und entsprechend bin ich auf die Bühne gegangen dann. Und wenn ich wirklich zu spät war, und einmal war ich viel zu spät, bin ich ans Mikrofon und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber mein Maskenbildner hat sich das Bein gebrochen. Wie findet ihr, dass ich aussehe? Habe ich selbst gemacht.
Und?
Na, viele Leute haben gelacht und gejohlt. Ja. Es gab aber auch welche, die gebuht haben und einfach dachten, nee, eine Stunde ist zu spät. Aber das mache ich heute nie wieder.
Das war ein Konzert von dir?
Ja.
Okay.
Das ist aber aus dem Alter bin ich raus. Ich bin heute sehr diszipliniert und auf dem Punkt.
Hattest du mal so richtig Star-Allüren?
Ach, naja, wenn man... Naja, wenn man das jetzt, was ich eben erzählt habe, so damit einbildet...
Oh, das geht ja noch, ne?
Dann würde man sagen, naja, das sind schon Star-Allüren. Man kann nicht ein Publikum eine Stunde warten lassen. Aber ich meine, ich habe ja nicht Däumchen gedreht in der Zwischenzeit, sondern ich habe an diesem Werk gearbeitet, da irgendwie so auszusehen mit Schleier und allem drum und dran. Marlene Dietrich, Augen, ich meine, die hat 8 Stunden gebraucht, bis sie eingeleuchtet war. Da war ich doch noch top mit einer Stunde.
Ja. Und das gehört ja bei dir auch tatsächlich immer ganz, ganz stark dazu, ne? Das Outfit, und da machst du dir ja auch wirklich Gedanken. Machst du das selber? Ist das deine Vorgabe, was wie alles aussehen soll?
Also ich habe Leute, die da mit mir arbeiten, Stylisten, Make-up-Artisten und so weiter. Aber dieses Ausdenken, so, das mache ich alles selber. Ja, da bin ich auch schon auf die Bühne gekommen und die Leute dachten dann, wann kommt endlich Marianne Rosenberg? Weil die einfach dachten, na, das kann die jetzt nicht sein. Das ist irgendwie eine Vorband mit dem Mond auf dem Kopf und so weiter.
Und an dieser Stelle folgt jetzt ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, der weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Platinum-Plattenspieler von Sonoro ab und sind von dem absolut begeistert. Denn Sonoro steht seit über 15 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfachste Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro wahrscheinlich vor allem für seine All-in-One-Audiosysteme, wie das Meisterstück. Der Clou beim Meisterstück: in einem Gerät bekomme ich alles, was mein Musikliebhaberherz begehrt. Denn in dem kompakten Gehäuse sind neben Radio und CD zahlreiche moderne Musikquellen wie Bluetooth, Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify und Tidal Connect integriert. Und über AUX, USB, HDMI und alle weiteren gängigen Eingänge lassen sich natürlich darüber hinaus weitere Geräte anschließen, wie natürlich auch der Plattenspieler. Und das fein abgestimmte 2.1-System bietet dank 5 individuellen Class D-Endstufen einen beeindruckend breiten Stereo-Sound. Wer also den Platz oder auch die Kosten für eine Einzelkomponentenanlage scheut, sollte sich das Meisterstück mal echt genau angucken. Und angucken ist hier wörtlich gemeint, denn neben dem beeindruckenden Sound sieht das Teil auch noch richtig gut aus. Das Auslasern zum Beispiel der geometrischen Form in der Aluminiumfront vor den Speakern dauert ganze 45 Minuten in der Produktion. Also da hat man sich es definitiv nicht einfach gemacht, damit dieses Meisterstück richtig gut aussieht. Das Meisterstück bzw. alle Informationen dazu findet ihr online unter sonoro.com. Das war die Werbung und weiter geht's.
Wir trinken wieder ein Schlückchen.
Ja.
Und wir hören auch Musik. Was möchtest du zuerst?
Ein Schlückchen trinken zuerst.
Dann ist Christoph wieder dran. Oder wollen wir einfach mal so? Wir trinken einfach mal.
Wir trinken einfach mal.
Ganz verrückt.
Also das ist was Gefälliges, Weiches, Süffiges. Das gefällt mir.
Ja, nicht so viel Tannine, ne?
Es könnte sein, wenn die Tannine die sind, die es so schwer und dunkel machen, dann würde das stimmen, was du sagst. Da bin ich aber nicht bewandert genug. Fragen wir doch mal.
Ich kann mir schon vorstellen, wieso der Wein ein bisschen besser gefällt, weil es die Tannine sind deutlich weicher, einfach ein bisschen hintergründiger. Bei den beiden Weinen davor hatten wir es ja richtig als Grip gemerkt, also als so ein bisschen inflationärer Begriff, aber das war ja wirklich richtiger Abrieb, den man da am Gaumen hatte. Hier ist es ja, es ist weich, es schwingt durch, du merkst es nicht richtig. Mhm. Es hat eine tolle Würze hinten raus, sehr, sehr kontrastreich finde ich den Wein, weil anfänglich sehr, sehr blumig, sehr, sehr beerig, sehr, sehr fruchtig in der Nase.
Weich, ne?
Total. Aber am Gaumen finde ich, dann kommen wir schon so ein bisschen in dieses Zedernholz, bisschen in dieses rauchige, aschige auch teilweise mit diesen kräuterwürzigen Noten. Also ich finde, es ist ein tolles Kontrastprogramm, was wir jetzt gerade haben. Und damit wir den Wein auch ein bisschen besser verstehen, wir sind hier in Südfrankreich im Gigondas, in der Rhone. Also das ist, und wieso dir auch wahrscheinlich gefällt, 2/3 sind Grenache hier drin.
Ah ja, das wird das Geheimnis
oder?
Sein.
Oder? Ich glaube auch.
Ja, und was für schöne Eigenschaften du so dem Wein zufügst, das finde ich
ja, ob die stimmen oder
ganz herrlich,
nicht,
ne?
Muss jeder für sich selber wissen.
Ja, könnte man
es ist
zu,
wie eine leere Leinwand, die man versucht zu bestücken.
Es ist ja häufig so bei dieser ganzen Interpretation, wenn du hörst irgendwas, wonach der schmecken soll oder was der beinhalten soll und dann klickt es bei dir und sagst, genau das, konnte ich nur gerade nicht formulieren, aber das schmecke ich raus. So, und es kann auch manchmal auch nur einfach dir rein suggeriert werden und vielleicht schmeckst du es gar nicht so richtig. Wie entspannst du denn eigentlich?
Ja, wie entspanne ich eigentlich? Also ich sage immer, ich gehe Waldbaden. Das heißt, ich habe so einen kleinen Hund, so eine französische Bulldogge und gehe mit dem in Wald und laufe und schaue mir die Bäume an und atme ein und atme aus und das ist einfach schön. Ja, also so Bäume und Wald, ich meine, die meisten Menschen erzählen so von Strand und Meer und Hitze oder so, aber das ist gar nichts für mich.
Nee,
für
Hitze?
Mich ist, nein, überhaupt nicht.
Also ich sage immer, ich friere lieber, als dass ich schwitze.
Genau meine Rede.
Siehst du?
Hitze ist gar nichts für mich. Und es fängt schon früh an, also ab so, sagen wir mal, ab 26, 27 Grad fängt es schon an, mir zu warm zu sein.
Viel zu warm, viel zu warm. Idealtemperatur ist 20 Grad.
23.
So, für mich 20. Weil die Sonne hat so eine Kraft bei 20 Grad, da brauchst du eine leichte Brise, würde ich mal sagen. Eine Brise. Ja, das, jetzt würde ich mal gerne ein bisschen Applaus haben für diese Überleitung. Wir hören nämlich jetzt.
Ja,
danke,
genau.
Danke. Danke, danke. George Benson mit Breezin. Reden wir über das Alter eigentlich auch?
Ich weiß nicht, ob du über das Alter reden willst. Nee. Als ich noch nicht so alt war, wie ich jetzt werde, haben die Leute mich überall auf das Alter angesprochen. Und da habe ich gedacht, sieh mal an, die interessieren sich also doch für das Alter. Das ist jetzt doch nicht so aussätzig, wie ich vielleicht immer angenommen habe, weil sie wollen ja wissen, wie geht's dir da, wie fühlst du dich, was machst du dagegen, was machst du, dass du noch so fit bist, was machst du, dass du so aussiehst. Die wollen alles wissen. Und wenn die alles wissen wollen, dann muss es doch auch irgendwie was Spannendes sein.
Ja, die wollen wissen.
Sonst würden die ja doch nicht alle danach fragen. Also das habe ich dann gedacht. Und insofern, ich fühle mich jetzt gar nicht anders und bin die, die ich bin. Und ich bin da, wo ich bin. Und ich bin da gut, wo ich bin. Weil es ist ja auch nicht so, weißt du, du kannst doch nur etwas bedauern, wenn du etwas nicht gehabt hast. Hm. So. Ich war aber jung, ich war schön, ich war erfolgreich, ich hatte alles gehabt. Ich muss doch nichts bedauern im Nachhinein. Ich bin doch nicht alt geboren. Und jedes Jahrzehnt hat seine ganz tollen Seiten und Erlebnisse. Und es hört, also für mich hört es niemals auf. Ich habe viele Überraschungen im Leben, viele tolle Sachen. Ich bin nach wie vor so eine Musik- und Worterfinderin. Das macht sehr viel Spaß und ich bin gut da, wo ich bin und ich bin die ich bin und ich brauche da auch nicht weglaufen. Und
das größte Kompliment ist, du bist zu jung für dein Alter.
Es gibt ja auch dieses biologische Alter. Da checken sie dann durch irgendwie, ob deine Leber noch richtig tickt und so weiter und sagen dir dann irgendwie, ja, eigentlich bist du 17, aber jetzt siehst du leider schon aus wie 57. Ich glaube, es ist umgekehrt, aber es ist doch egal. Ich glaube, dass die ganze Jongliererei und dieses sich verstecken und das kommt ja, das kommt auch wieder nur von diesem Kapitalismus, weil das bedeutet irgendwie, die Menschen nach hinten raus hält man für nicht so produktiv, was ja nicht stimmt. Ja. Wenn wir es untersuchen, gerade in der Musik, auch in der Klassik, dann finden wir da wirklich Beispiele, wo wir sagen, es stimmt nicht, der hat erst sein Highlight gehabt, da war er 65 ja, oder 55.
Natürlich.
Ja. Aber das System denkt eben, so die Älteren, ja, die sind nicht mehr so produktiv und so und schub, 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 schub. Und dadurch, dann setzt irgendwie diese Wertigkeit ein, dann sind die nicht so viel wert. Und wenn die nicht so viel wert sind, werden die auch nicht so oft gezeigt. Und da man mit Sex und Jugend die Produkte verkauft, daher kommt es eigentlich. Das hat gar nicht mit alt und jung Alt und Jung ist wie Rot und Blau. Damit hat es gar nichts zu tun. Das Wertesystem hat zu tun.
Das ist genau, sehe ich auch so. Ich glaube nur, dass das Wertesystem bröckelt. Ich glaube nicht, dass das noch lange aufrechterhalten werden kann. Weil es wird sich einfach verändern. Und Menschen wie du, die eben in ihrem Alter, in dem sie sind, total aktiv sind und in dem Alter, in dem du bist, sind viele in Rente schon. Die haben sich einfach schon verabschiedet aus ganz, ganz vielen. Und dass du so aktiv bist,
er traut sich nicht, mein Alter zu sagen, nebenbei gesagt.
Nee,
sage ich euch das mal draußen.
Das stimmt überhaupt nicht. Aber ich arbeite darauf. Ich arbeite darauf hin. Vielleicht meint das total ungeschickt, aber mir macht Spaß.
Ja.
Wie alt fühlst du dich denn eigentlich?
Naja, also ich fühle mich manchmal wie 7, manchmal wie 17 und manchmal wie 70. Genau diese Palette. Und diese Palette hörst du aber zum Beispiel auch hier auf meinem Jubiläumsalbum. Ja, diese Bunter Planet, die Jubiläumsedition, da hörst du genau diese Spannweite. Du hörst bei Er ist mein Talisman, hörst du eine 16-Jährige und bei Anfang und Ende hörst du eine 70-Jährige, da wo ich jetzt bin. Also, ich bin 70, ich find's wunderbar.
Aber was für eine tolle Bandbreite. Da kann man doch stolz drauf sein.
Ja.
Und auch, dass man sich so fühlen kann. Dass man sich wie 7, 17, vielleicht auch noch 27,
aber so ist es, weil wir wohnen in diesem Haus und da wohnt diese Seele, dieser Geist darin. Und das Ich, hat mal Hannah Arendt gesagt, altert nicht.
Ja,
und das Ich bleibt irgendwie da gleich und ist da drin und hat diese Sehnsucht, diese Ambitionen. Und dann habe ich diese Stimme, mit der ich agieren kann, wie eine Schauspielerin. Und dann kann ich das, was ich fühle, auch darstellen. In diesem Alter, in dem ich mich an diesem Tag oder in diesem Werk, in dieser Musik, in dem ich mich fühle. Und darüber hinaus, du sagst, naja, andere Leute sind dann Rentner und so und so und so. Das ist ja auch wieder System, in dem wir leben, weil dadurch, dass wir medizinisch so gut versorgt sind, dass wir relativ gut ernährt sind, leben wir eben sehr, sehr lange, ungewöhnlich sehr lange, was auch nicht vorgesehen war. Und das hat zur Folge, wenn ich Pech habe, habe ich noch 20 Jahre. Was soll ich denn in 20 Jahren machen? Da kann ich ja nur meine Musik machen und da fortsetzen und sagen, hey, was kostet die Welt?
Ich wusste
20 Jahre
nicht,
soll ich da im Fernsehsessel sitzen?
Ja, aber ich meine...
Verstehst du?
Ja, aber...
Da kann ich mir dann hier in den Sessel setzen und denke, unterhaltet mich mal und denke, oh...
Das aber wie großartig ist denn das, was du noch alles machen kannst? Was jeder eigentlich noch machen kann?
Sag ich dir doch gerade.
Ne? Ja, ich will das ja nur noch mal... Ich unterstreiche das auch nur. Ich glaube, wir müssen
die Leute
mal einen
einfach
Schluck Wein
nur,
trinken.
Wenn sie das verstehen, dass unsere Bewertung, also Alter ist doch nur in dem Moment bemitleidenswert, wenn man unbedingt jung sein möchte. Wenn man aber jung war und man hatte das alles, hat man nichts zu bedauern.
Du hast ja ein bisschen was erlebt und die wollen ja auch raus, die Geschichten. Aber auf jeden Fall, es gibt, das hast du eben gerade erwähnt, das möchte ich jetzt nochmal untermauern.
Ja.
Bunter Planet kommt als Jubiläumsedition nochmal wieder in aufgepimpter Version raus.
Ja,
mit neuen Versionen.
Ja, mit Special Guests.
Mit Special Guests, ja. Wovon wir ja auch gleich nochmal was hören werden. Du hast es schon gespoilert, ich spoiler auch nochmal. Ne? Wir hören nachher nochmal. Ja. Aber das ist doch auch schön, wenn man sowas dann auch solche Events nutzen kann, beziehungsweise solche Gelegenheiten nutzen kann.
Ja,
dafür
das
ist
absolut, da sage ich doch, ein ganzes Jahr lang haben mich die Medien angesprochen auf dieses Alter. Also fühle ich mich schon ein ganzes Jahr lang, habe ich mich schon wie 70 gefühlt und dachte,
Leute,
naja,
alte Kamelle.
Ist jetzt halt so.
Ja. Ja. Hast du dir denn was vorgenommen?
Nein, das ist ein Ziel, es gibt kein Ziel. Es gibt nur das, was dir irgendwie, also das Jetzt und das, was dir begegnet und das sind immer wieder... Also spannende Geschichten, spannende Menschen. Ich gucke halt auch hin. Und das Schönste im Leben ist für mich der Austausch mit anderen Menschen.
Und
ja.
Die findest du oder die dich?
Ja, ja.
Ist das nicht irre, wie man sich immer so findet? Ich finde das immer toll,
ja.
Wie das so passiert.
Ja, das
nicht?
Ist
wo
wunderbar.
Du sagst irgendwie, ja, wie sind wir denn jetzt zusammengekommen? Aber
ja,
ist
richtig,
passiert.
Ja.
So, und Christoph ist ja heute auch zu uns gekommen, das wussten
ja.
Wir heute Morgen auch noch nicht.
Es ist auch passiert, ja.
Ist auch passiert. Christoph.
Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir jetzt diesen Wein hier schon probiert?
Nee. Offiziell,
so,
nicht. Inoffiziell könnte es
weiter?
Durchaus sein, ja.
Wollen wir das dann nochmal auch offiziell probieren?
Ja,
ja, jetzt sind wir wieder in Italien, aber ein bisschen weiter südlich. In der Toskana von
Ant- Ja, aber Italien rieche ich schon. Also.
Oh, ach, das ist stark.
Das muss ich sagen.
Ist warm da, ne? Mhm. Schon sehr warm.
Nein, vor allen Dingen
nein,
Italien
bin gespannt.
Und Spanien kann man riechen.
Ja, finde ich gut.
An den Weinen,
ja.
Finde ich.
Nee, das ist super schöner Klassiker aus der Toskana, am Bojari, um genau zu sein. Wir haben üppigen Bordeaux-Blend mit bisschen Syrah noch und Petit Verdot im Blend. Und da strahlt schon Eleganz, Körper und die Toskana einfach aus. Das ist richtig schön satt in der Frucht, aber dunkel in der Frucht, Pflaume, Brombeere. Dann haben wir aber auch hier wieder diese typische Lakritz, aber deutlich dominanter finde ich jetzt diesmal. Und so ein schöner Hauch, wo wir gerade bei der Eleganz waren, Vanille, bisschen zartbitter Schokolade, das legt sich am Gaumen. Finde ich super.
Ja, wunderbar.
Oder?
Also der
ist gekauft, wa?
Ja.
Ich finde, wir könnten noch mal ein kleines Musikstück zur Untermalung
das
hören.
Das finde ich auch.
Ja, und weil wir ja eben auch schon über dein Jubiläumsalbum Bunter Planet gesprochen haben,
ja.
Hören wir jetzt auch was daraus. Und zwar Anfang und Ende. Was hat es damit auf sich?
Naja, ich habe doch vorhin erzählt, manchmal fühle ich mich wie 7, manchmal wie 17 und manchmal wie 70. Und bei diesem Song war ich so alt, wie ich bin, an der Stelle, an der ich bin, also wie 70, Anfang und Ende.
Der Bass bewegt mein Herz, ich trinke Cocktails an der Bar. Wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende, nichts wird mehr wie es war. Grad gestern noch hab ich mit dir über all das hier gelacht, aus vorbei, über Nacht. Es klopft nicht an, es wohnt in uns, es geht durch jede Tür. Wie konnte ich nur glauben, es mache halt von mir. Warum hast du mir nie gesagt, wie weh es wirklich tut? Wohin jetzt mit der Wut? Irgendwo in der Vergangenheit ging ich einen anderen Weg. Über manches könnte ich weinen, aber Tränen kommen zu spät. Ein Basslauf als Erinnerung, Zigaretten braun herum. Ich war verrückt und so jung, so jung. In eine Welt wie diese, wo Menschen kommen und gehen.
Ganz schöner Titel. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, um den zu verdauen. Das ist so einer, den man auch mehrfach hören möchte.
Ja,
und weil man
um
da
alles
so ganz viel drin findet. Ganz viel drin entdeckt.
Ja, alles, was wir loslassen müssen. Wir haben lauter kleine Abschiede in unserem Leben. Und irgendwann kommen dann auch größere und tiefere Einschnitte. Und darum geht es in diesem Song. Ne?
Ganz toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nochmal eine kleine Verneigung. Werden die Leute denn so ehrfürchtiger eigentlich, wenn je älter man wird, kommen die dann so zu dir und sagen, ah, Frau Rosenberg, toll.
Das weiß ich gar nicht.
Es kommt ja so die Zeit, da werden Menschen ja dann irgendwann ganz alt. Wenn du dann noch mit 90 aktiv bist, dann ist es ja plötzlich wieder, oh, dann kriegst du ja ganz viel Applaus für dein Alter.
Nana Muscuri.
Ja?
Da knien alle nieder. Das war in der Show bei Zarella. Da ist also, ich weiß auch nicht, da ist man ganz andächtig. War ich ja auch dann bei ihr. Ja? Weil das einfach, ich glaube, 90 ist sie, so eine Legende. Und ja, das ist irgendwie dann was Beeindruckendes. Sowas gibt es auch, das stimmt. Aber dazu muss man dann schon wieder richtig alt werden,
ja, da musst
dass
du richtig,
die Leute
das meine ich,
so respektvoll sind.
Da musst
sind,
du richtig,
ne,
alt werden. Und dann ist die Frage natürlich, bist du dazu noch dann in der Lage, willst du das noch? Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch gewählt ist, diese Aussage, oder brauchst du das auch, weil du natürlich so diese Bühne brauchst und weil du den Applaus brauchst und das Feedback vom Publikum, ist das etwas, was du dann auch wirklich dir abholen möchtest oder nochmal erleben möchtest?
Also das ist sicherlich etwas, was süchtig macht, aber ich glaube, dass ich da nicht so einen Run auf diese Sachen habe, weil, also das hatte ich nie. Ich habe mich immer als Fehlbesetzung empfunden in diesem Business, weil ich keine Gier habe, so ins Licht zu drängen und vor die Kameras. Das hat mich eher immer belastet. Ich wollte immer Musik machen, aber alles, was so damit zu tun hatte, Fotosession auf Bühnen zu treten und so, das fand ich eher belastend irgendwie, zweischneidig, diese, ja, die Mammutveranstaltung und so, die haben mir eher Angst eingejagt, muss ich sagen. Und insofern, und aber Musik machen kann man doch machen irgendwie, bis man umfällt, das ist
immer,
doch egal.
Immer.
Das kann man immer machen. Und Menschen jetzt wie Nana Muscuri, ich würde gar nicht sagen, dass es so aussah, als bräuchte sie das, sondern sie ist Nana Muscuri und sie ist die, die diese wunderbaren Lieder für uns alle gesungen hat. Und warum soll sie sich verstecken, wenn sie eingeladen wird in eine große Abendshow?
Nee.
Das ist ja was Wunderbares. Also die Leute haben das alle sehr genossen und mit Achtung getragen und ich auch.
Ich habe sie auf ihrer letzten Tour hier in Hamburg gesehen und ich fand das auch beeindruckend. Auch unter dem Aspekt natürlich, dass das auch total schwer sein muss, die Stimme zu halten, die Töne zu treffen und. Und dass man das, man hat auch gemerkt, was das für eine Kraft gekostet hat.
Ja, ja.
Und umso mehr habe ich da noch mehr Ehrfurcht entgegengebracht und gesagt, Mensch, toll, dass ich die Dame noch mal sehen durfte.
Ja.
Ich fand das toll, ich fand das großartig.
Also ich finde sehr wichtig, dass bei uns, die wir jünger sind, und ich bin nicht mehr jung, aber dass bei uns, die wir jetzt jünger sind als zum Beispiel Nana Mouskouri, dass diese Identifikation mit diesem Menschen stattfindet, dass man einfach weiß, es ist unweigerlich. Jeder, der geboren wird, wird diesen Weg gehen. Und je früher wir begreifen, dass die anderen, die schon ein Stück vorausgegangen sind, wir sind und damit eine Identifikation haben, ja, desto weniger brauchen wir uns über Alter zu unterhalten oder uns auch zu fürchten davor. Desto mehr können wir sagen, jeder von uns geht diesen Weg, jeder von uns war jung, jeder von uns wird altern. Das ist ein Gesetz, wenn du auf diese Welt kommst. Mhm. Und ja, ich kann es einfach nur mal sagen, die Alternative ist, früh zu sterben. Wer will denn das? Ja. Das Leben ist etwas
verpasst,
Wunderbares,
würde ich sagen. Verpasst. Aber wir hören noch mal jemanden, eine Kollegin von dir, die auch schon eine sehr, sehr lange Karriere erlebt.
Ja, ich seit den 60er Jahren.
Ich glaube, ein bisschen älter ist als du sogar.
Ja, sie ist schon mal eine Ecke vorgegangen, ich glaube um ein Jahrzehnt. Ja. Aber dass solche Beispiele zeigen mir auch, dass es möglich ist und dass es auch, wie soll ich sagen, erhaben möglich ist, nicht irgendwie gebeugt oder klapprig, sondern auch etwas wollen und wirklich noch Kunstvolles auf die Bühne bringen. Wir reden hier von Cher.
Mit?
Belief.
Song, oder?
Ja, super.
Ich finde, der macht auch immer wieder gute Laune. Das geht so, du gehst mit. Wir gehen auch mit Christoph nochmal, mit dem letzten Wein. Schaffst du noch einen?
Ich wollte gerade sagen.
Grand Finale. Wir fliegen einmal oder schwimmen einmal über den großen Teich nach Kalifornien, Sonoma County.
Ach, sieh an.
Und haben jetzt ein Petit Syrah und ein bisschen Zinfandel hier im Wein, im Blend. Petit Syrah ist so eine kleine Kreuzung noch aus dem richtigen Syrah.
Mhm.
Und bei dem Wein finde ich das heißt super spannend und witzig. Er ist hier wieder sehr, sehr kontrastreich für mich persönlich, weil wir sind relativ erdig im Ausdruck. Bisschen in Richtung Kakaobohne kann man sich auch da so ein bisschen was, finde ich, reindenken. Aber auf der anderen Seite auch schön laktisch. Brombeerjoghurt, sehr, sehr samt am Gaumen. So eine leichte, dezente Restsüße, aber nichts aufdringlich schwingt damit. Super Stoff wieder. Muss man mögen. Ich finde ihn gut.
Das sind ganz schöne Wuchtbrumme, ne? War jetzt auch unqualifizierter Ausdruck für den Wein, aber...
Aber es passt.
Also der
es ist nicht schlank ist hier.
Durchaus beeindruckend, aber der hat ganz viele Komponenten, ganz viele.
Auf jeden Fall, das ist komplex. Da muss man sich irgendwie schon echt Gedanken
komplex,
bei machen,
genau.
Oder? Ja.
Weil ich wollte ihn gerade beschreiben, aber es war fast nicht möglich, weil... Da sind zu viele Anspielungen drin. Mhm.
Finde ich auch. Meine Gedanken sind nämlich auch immer von der einen Seite zur anderen Seite gesprungen. Muss man sich erstmal orientieren.
Ich will ihn jetzt nicht wegdrücken, indem ich sage, aber auch sehr interessant.
Nee.
Immer ein guter Ausdruck.
Nee, ist auch interessant. Nächster. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn nicht schlecht, aber den muss man kennenlernen, glaube ich. Den muss man irgendwie kennenlernen und ich glaube, dass der, ich weiß nicht, muss der nicht noch, kann der nicht auch noch ein bisschen ruhen?
Er kann auf jeden Fall noch ein bisschen liegen.
Geschlossen ruhen.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja, das kann er.
Ich finde ihn auch interessant, aber ich fand den davor.
Der hat es dir angetan, oder?
Ja. Den davor fand ich richtig gut. Da werde ich mich nochmal genau erkundigen bei dir, wie der heißt und so. Und mir jetzt versuchen zu merken.
Jetzt schon mal ausgesprochen.
Ja.
Unser Geschenk an dich. So ein Fläschchen, das wir dir gerne zum Geburtstag und zur Veröffentlichung des neuen Albums am 14.03. Kommt das Album, ne, schenken möchten. Wenn
wunderbar.
Wir dürfen.
Ja? Dankeschön.
Wir haben das ja eben nochmal gesagt. Also 10.03. Geburtstag.
Ja.
70. Jetzt sag, ich hab's jetzt mal gesagt, ne? Nicht,
ja,
nicht
jetzt
dass
hast
es heißt,
gesagt,
ich
ja.
drück mich darum. Und am 14.03. das Album Bunter Planet in der Geburtstagsjubiläumsedition.
Genau so ist es. Hätte ich nicht besser sagen können.
Und dann bist du wieder auch dafür viel unterwegs?
Ja, dann bin ich wieder viel im Studio, aber ja? Im November bin ich auf Tour.
Ah.
Bunter Planet Tour.
Hamburg auch dabei?
Natürlich.
Laden wir uns hiermit
große
schon mal ein.
Große Freiheit.
Nee.
Ja.
Große Freiheit?
Ja, na, ich hoffe, dass ihr kommt.
Ja, mit Sicherheit.
Oder?
Wir schmuggeln eine Pulle mit rein.
Ich wollte gerade sagen, wir nehmen eine Menge Wein.
Ja.
Freuen wir uns drauf. Toll. Wie viele Termine spielst du?
Ja, so 15 bis 20, denke ich schon.
Ah ja, also schon.
Das Jahr kommen vielleicht noch so ein paar Open Airs dazu und so.
Und freust du dich darauf? Ist das Tour, ist das nochmal was ganz Besonderes?
Tour ist fette Herausforderung. Also ich freue mich insbesondere darauf, weil ich ja mir Venues gewünscht habe, wo ich Menschen sehen kann. Nicht irgendwie eine große Halle, wo die Menschen irgendwo weit weg sind und ich bin von Scheinwerfern irgendwie umringt und kann die nicht sehen und nicht spüren. Und das ist eben anders, wie wir wissen, in der großen Freiheit. Und auch im Berliner Tempodrom und einige andere Locations sind genauso, dass die Menschen mir nahe sind. Und es gibt ja eigentlich keinen schöneren Moment als die Musik, die man gemacht hat, dann mit den Menschen, für die man sie gemacht hat, zu teilen und gemeinsam zu zelebrieren. Das ist der schönste Moment überhaupt. Und deswegen muss ich die Menschen auch sehen und fühlen können. Und das ist mir in einer großen Halle zu abstrakt. Da kann man auch eine CD auflegen.
Ja, ja. So irgendwie hinten an die Wand projiziert. Ja,
auch für die Menschen. Da ist so ein kleiner Punkt irgendwie. Na gut, wir haben jetzt irgendwie diese großen visuellen Geschichten an den Wänden. Aber da kannst du dann auch ein Video einschieben. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, diesen persönlichen Kontakt zu Menschen zu haben.
Wie viele deiner Songs werden denn im Konzert mitgesungen? Ich meine, das
ganz, ganz viel.
Alle, fast.
Und auch sehr viel Heutiges zum Beispiel.
Ja.
Wann Mr. 100% wird so stark mitgesungen, wie er gehört zu mir. Also das war ja irgendwie von diesem Nummer 1 Album.
Ja.
Ne? Mit
da,
65,
da musstest du ja auch ein bisschen drauf warten. Ne?
Nummer 1 Album mit 65 Jahren, da siehst du es mal, die Schaffensphase und der höchste Output muss nicht immer unbedingt in jungen Jahren sein. Oder am besten dann in jungen Jahren, aber dann auch nochmal, wenn man älter ist.
Schön. Wer weiß, was da noch alles kommt.
Ne? Naja, wer weiß.
Ja, ja, wer weiß das? Wer weiß das? Ich weiß aber, was wir jetzt noch hören lassen.
Ich glaube Coldplay, ne?
Ja.
Weißt du auch mit welchem Song? Weil das weiß ich nicht mehr.
Orphans vom Album Everyday Life.
Yeah.
Und jetzt? Sind wir jetzt fertig oder was?
Nee, wir wollten das schon noch ein bisschen zelebrieren jetzt. Bist du so eine, die große Abschiedsreden und was ich nochmal sagen wollte und ich fasse nochmal alles zusammen und Freunde, schön, dass wir uns hier gesehen haben und toll. Oder sagst du, ich bin eher so eine, wir sehen uns ja eh schon bald wieder. Und ihr seid ja auch gar nicht so aus meinem Kopf raus, sondern ich trage euch ja mit mir mit.
Also Letzteres gefällt mir besser, was du so beschrieben hast.
Ich mache das immer. Also ich treffe auch Menschen häufig, die ich lange nicht gesehen habe. Und für mich ist das so komplett normal. Und ich denke, das ist doch gut klar, dass ich die jetzt treffe. Und die machen ein Bohai drumherum und hier und da. Und ich denke irgendwie, naja gut, aber du bist ja eh irgendwo in meinem Kopf, irgendwo zwischen meinem Kopf und meinem Herzen. Und jetzt bist du einfach mal in Person da.
Also am schönsten ist ja, wenn man Menschen trifft und das Gefühl hat, man hat sich gar nicht getrennt, als wenn es irgendwie vorgestern war, dass man sich gesehen hat. Hm. Und wenn so ein Gefühl da ist, dann ist das etwas sehr Vertrautes und auch Tiefes. Und es gibt einige Menschen, mit denen ich das habe.
Die erkennen das ja auch meistens genauso wie du.
Ja, ja, das stimmt.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für unseren Musiktipp. Es gibt etwas zu feiern. Tracy Chapmans Debütalbum wird 35 Jahre alt und wird am 4. April endlich wieder auf Vinyl neu aufgelegt. Wer kennt sie nicht, die Klassiker dieses Albums wie Ferska, Talking About a Revolution oder Baby Can I Hold You? Das Album gewann 3 Grammy Awards, wurde zu einem der erfolgreichsten Debüts aller Zeiten, verkaufte weltweit über 20 Millionen Einheiten und war eines der erfolgreichsten Alben einer Künstlerin in der Chartgeschichte. Nun kommt es endlich wieder auf Vinyl und diese Jubiläumsausgabe wurde von Chapman selbst und dem ursprünglichen Produzenten des Albums David Kirschenbaum für die Veröffentlichung vorbereitet, wobei der Sound von einem analogen Master übernommen wurde und nun auf 180 Gramm Vinyl gepresst wird. Das Albumpaket enthält außerdem eine Beilage mit den Liedtexten. Also Tracy Chapmans Debütalbum endlich wieder anlässlich des 35-jährigen Jubiläums auf Vinyl erhältlich ab 4. April. Das war unser Musiktipp. Wie verabschieden wir uns denn jetzt?
Naja, dass wir uns spätestens bei meinem Konzert sehen.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch ganz doll, dass du hier warst heute und dass wir uns kennengelernt haben. Und wir geplauscht haben. Manchmal seicht, manchmal tief. Guten Wein, schlechten Wein. Langsame Musik, schnelle Musik gehört haben. Aber alles hatte irgendwie so seine Berechtigung und seine unterschiedliche Intensität. Also mir hat das ganz viel Spaß gemacht.
Also wie schön, mir auch, Boris.
Wir lassen dich aber nicht gehen, ohne dass wir nochmal etwas aus deinem Jubiläumsalbum hören. Und zwar?
Ja, ich habe eine besondere Geschichte dazu. Das Album Bunter Planet, die Jubiläumsedition, hat Special Songs, die aufgekoppelt wurden. Und zwar hatte sich aus der Sendung Sing meinen Schlager mit den ganzen Kollegen, die meine Songs gesungen und neu interpretiert haben, ergeben, dass sich daraus Duette entwickelten. Und zwar mit Sarah Engels, mit Echo Fresh, mit Lucy Diakowska und auch mit Conchita Wurst. Und Conchita Wurst hat den bekanntesten Song von mir in einer ganz anrührenden, balladesken Form gesungen, sodass man Tränen in den Augen hatte und hat auch erklärt und erzählt, was dieser Song eben in den früheren Jahren auch für die queere Community bedeutet hat, dass man heraussingen und schreien konnte, er gehört zu mir und dass das keine Selbstverständlichkeit war und wie dieser Song auch Leuten wie Conchita geholfen hat und ein Geschenk war. Und dann habe ich sie gefragt, später als die Sendung vorbei war, ob wir so eine Version dann einfach neu aufnehmen in dieser Balladenform. Und es gab keinen anderen Weg, als sich dann ihrer Interpretation, ihrer Art, den Song zu sehen und zu singen anzupassen. Denn wie ich ihn gesungen habe, ist er tausendfach da und wurde gespielt, immer wieder in anderen Versionen. Das brauchte ich nicht nochmal. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Song jetzt nochmal anfasse. Aber Conchitas Version hat mich total überzeugt. Und ja, und ich glaube, dieser Song hat jetzt nochmal durch die andere Perspektive eine ganz andere Möglichkeit, auf die Haut und in die Herzen zu wandern.
Schön, dass du da warst. Goodbye.
Goodbye.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Nie vergesse ich unseren ersten Tag. Denn ich fühlte gleich, dass er mich mag. Ist es wahre Liebe, die nie mehr vergeht? Oder wird die Liebe vom Winde verweht?
Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de.
Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier.
Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser neuen Location. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein. Leute, was ihr eben gerade gehört habt, war Er gehört zu mir, die Version Marianne und Conchita auf dem Jubiläumsalbum Bunter Planet, das am 14.03. erscheint bzw. erschienen ist.